als Daniel mich vor ein paar Monaten fragte, ob ich am Kleingruppensonntag predigen könnte, hatte ich recht spontan Ja gesagt und so stehe ich jetzt hier. Und was das Thema betrifft, hat Daniel schon recht, das passt wirklich zu mir, weil mein Herz für die Kleingruppenarbeit schlägt. Und ich möchte heute mit euch eine Stelle aus der Apostelgeschichte anschauen, die beschreibt, wie die ersten Christen in Jerusalem Gemeinschaft gelebt haben. Und da möchte ich von ableiten, was wir davon für unser Gemeindeleben lernen können und wie Kleingruppen dabei hilfreich sind. Ich werde auch etliches Zeugnishaftes aus meinem Leben einfach einfließen lassen, weil ich Kleingruppen als Segen in meinem Leben erlebt habe und deswegen schlägt auch mein Herz für diese Arbeit so. Am Anfang ein paar einleitende Gedanken zum Thema Gemeinschaft. Da darf mal die erste Folie eingeblendet werden. Lange bevor es das Kleingruppensystem gab, gab es die christliche Kleingruppe schon. Nämlich in Matthäus 18, Vers 20 steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist eine ganz starke Verheißung, auf die sich seit zwei Jahrtausenden Christen verlassen. Und Jesus macht da schon eins ganz deutlich. Christsein ist kein Einzelkämpfer-Dasein. Christsein geschieht in Gemeinschaft. Und das zeigt natürlich nicht nur diese eine Stelle, sondern das ganze Neue Testament. Selbst Jesus war nicht alleine unterwegs. Er hat sich gleich zu Beginn seines Dienstes 12 Jünger berufen, die ihn dann begleitet haben. Und in den Briefen des Neuen Testaments werden Begriffe und Bilder für Gemeinde verwendet, die diesen Gemeinschaftsaspekt auch betonen. Das kann man auf der nächsten Folie dann sehen. Da ist zum Beispiel die Rede von Familie. In 2. Korinther 6, Vers 18 sagt Gott, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das bedeutet auch, dass wir Geschwister sind. Ein ganz tiefes Bild von Zugehörigkeit und Miteinander. Ein anderes Bild ist der menschliche Körper. Ein Leib, viele Glieder, Christus das Haupt. Das zeigt, dass jeder wichtig ist, jeder eine Funktion in dieser Gemeinschaft hat. Und wenn einer leidet, dann leidet der ganze Körper. Auch das Bild vom Bauwerk aus lebendigen Steinen zeigt diesen Gemeinschaftsaspekt. Jeder hat da seinen Platz, den er einnehmen und ausfüllen darf. Jeder ist wichtig und wenn ein Stein fehlt, dann entsteht eine Lücke. Das Bild von der Schafherde, das hat schon Jesus verwendet und Petrus greift es dann nochmal in seinem Brief auf, zeigt auch den Gemeinschaftsaspekt und auch, dass wir Leitung brauchen. So zeigen diese Bilder von Gemeinde, dass Gemeinde nicht aus Programmen, Bühne und einer Ein-Mann-Show bestehen, sondern wirklich aus einem lebendigen Miteinander und einer ganz tiefen Zugehörigkeit. Nun ist mir klar, dass Menschen unterschiedlich reagieren, wenn sie den Begriff Gemeinschaft oder Kleingruppe hören. Das kann situationsbedingt sein, weil man einfach gerade sehr viel um die Ohren hat, oder auch persönlichkeitsbedingt. Es gibt introvertierte Menschen und extrovertierte Menschen. Es gibt beziehungsorientierte und freiheitsliebende Menschen. Die einen fühlen sich wohl mit wenig Menschen, die anderen blühen erst richtig auf in der großen Menschengruppe. Die einen suchen kuschelige Nähe, die anderen brauchen einen großen persönlichen Freiraum. Und das ist okay, wir sind unterschiedlich und wir dürfen auch unterschiedlich sein, denn Gott hat uns so ja geschaffen. Aber trotz dieser persönlichkeitsbedingten Unterschiede bleibt eins gleich, wir alle brauchen Gemeinschaft. Ein Mensch kann nicht ganz ohne Beziehung leben. Und was Einsamkeit mit Menschen macht, das haben wir ja in der Pandemiezeit auf krasse Weise erlebt. Und wissenschaftliche Studien belegen inzwischen schon lange, dass Einsamkeit genauso wie etwa eine schlechte Ernährung, Rauchen oder Bewegungsmangel wirklich ein gesundheitsschädlicher Faktor ist. Und zwar nicht nur für die Psyche, sondern auch für unseren Körper. Wir Menschen brauchen also einander. Wir brauchen Verbundenheit und Zugehörigkeit. Da darf jetzt auch mal die nächste Folie dann kommen. Und das ist aus christlicher Sicht so, weil Gott uns so geschaffen hat. Im Schöpfungsbericht sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das bezieht sich natürlich zuerst auf die Ehe, aber lässt sich auch anwenden auf jegliche christliche Gemeinschaft. Und ein weiterer Punkt, der auch sehr wichtig ist, Gott hat uns als seine Ebenbilder geschaffen. Und das bedeutet, dass er in uns auch die Fähigkeit hineingelegt hat, dass wir mit ihm in Beziehung treten können. Und in Christus durch den Heiligen Geist können wir ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott erleben. Das berührt mich immer sehr, dass Gott, der Schöpfer des Universums, dass wir ihm so wichtig sind, dass er mit dir und mit mir Gemeinschaft haben möchte. Und ein weiterer interessanter Gedanke zum Thema Gemeinschaft ist der, dass unser Gott selbst ein Gemeinschaftswesen ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, oder wer mich sieht, sieht den Vater. Und das zeigt einfach eine ganz tiefe Gemeinschaft innerhalb der Trinität zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Die werden wir natürlich nur erahnen können. Aber es zeigt uns eben auch, Gott ist in sich ein Gemeinschaftswesen. Mit diesen einleitenden Gedanken wollte ich einfach zeigen, wie wichtig Gemeinschaft ist, dass sie von Gott gewollt ist und dass er uns zu Wesen gemacht hat, die Sehnsucht nach dem Gegenüber haben, Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Sehnsucht nach echter Verbundenheit und zuletzt auch natürlich eine ganz tiefe Sehnsucht nach ihm selbst. Vom Segen der Gemeinschaft, so habe ich dann die Predigt überschrieben und möchte jetzt in die Apostelgeschichte mit euch einsteigen. Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben, ebenso das Lukas-Evangelium. Lukas war wahrscheinlich Arzt und versteht sich als Geschichtsschreiber seiner Zeit. Er wollte ganz genau berichten, was geschehen ist. Im Lukas-Evangelium beschreibt er das Leben Jesu und in der Apostelgeschichte dann die Entwicklung der Gemeinde, die große Missionsbewegung ausgehend von Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und Pfingsten war der Startschuss zu dieser großen Missionsbewegung, die bis heute weitergeht, bis Jesus wiederkommt. Und Petrus hatte gerade im Tempel seine feurige Predigt gehalten, der Heilige Geist war ausgegossen worden und es waren 3000 Menschen zum Glauben gekommen. Und das war gerade geschehen und dann kommen jetzt folgende Verse. Bitte die Folie mit dem Bibeltext dann, genau. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Diese Verse beschreiben also das Gemeindeleben der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und 6 Aspekte sind mir dabei wichtig geworden, die kommen auf der nächsten Folie dann. Verwurzelt in Gottes Wort, echte Verbundenheit, Lebensnerv Gebet, Gottes machtvolles Wirken, Besitz im Dienst Gottes und ansteckendes Leben und Lobpreis Gottes. Zu diesen Aspekten werde ich kurz was sagen und auch zeugnishaft aus meinem Leben was berichten, wie ich das, den Segen davon erlebt habe in Kleingruppen und dann immer einen Impuls noch zum Nachdenken weitergeben. Diese Impulse sind bitte als Anregungen zu verstehen und nicht etwa als eine Liste, die es abzuarbeiten gilt, damit hier keiner unter Druck kommt. Der erste Punkt auf der nächsten Folie. Verwurzelt in Gottes Wort. Da steht in Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Punkt, Punkt, Punkt. Also die Unterweisung der Apostel wird als erstes prägende Merkmal der ersten Christen genannt. Und das war natürlich auch sehr wichtig. Die Umstände waren ganz anders als bei uns. Kein Internet, noch niemals Bücher und nur das Alte Testament. Und das war auf wertvollen Schriftrollen geschrieben, die der Normalbürger nicht bei sich zu Hause hatte. Also nichts Geschriebenes, wo man mal kurz nachlesen kann. Von daher war es ganz wichtig, diese Unterweisung. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Es ist wichtig, woran wir glauben. Die Voraussetzungen haben sich geändert. Wir haben zwar fast unbegrenzt Zugang zur Bibel, sei es geschrieben oder durch Medien, aber das schafft nicht automatisch eine Verwurzelung im Wort Gottes. Dazu gehört, dass man darin forscht, dass man liest, dass man es im Herzen bewegt. Und von jemand, der das tut, heißt es im Psalm 1, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Eine ganz starke Verheißung. Wir sollen Schatzgräber im Wort Gottes sein und werden dann immer mehr verwurzelt werden in diesem Wort. Und mir ist da sofort Dieter eingefallen aus unserem Hauskreis. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Und wenn wir dann über den Bibeltext nachdenken, Fragen haben und versuchen, Antworten zu finden, dann sagt er so oft, dass das so bereichernd ist, dass wir das gemeinsam machen können. Und es stimmt, es ist eine ganz arg bereichernde Sache, das gemeinsam machen zu dürfen. Der Impuls zu diesem Punkt, was kann mir helfen, dass meine Verwurzelung in Gottes Wort tiefer wird? Auf persönlicher Ebene vielleicht eine feste Zeit fürs Bibellesen festlegen, eine Handy-App mit der Bibel vielleicht oder ein Andachtsbuch, was man sich neu besorgt, ein Kommentar, gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist vielleicht eine, sich auszusuchen und da weiterzumachen. Und dann natürlich das Bibellesen in Gemeinschaft. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzlich zu unserer Kleingruppe Hoffnung schon einladen. Wir würden uns wirklich auch über Verstärkung sehr freuen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Kleingruppen, die sich mit der Bibel beschäftigen. So, der zweite Punkt. Echte Verbundenheit. Genau, die nächste Folie. Echte Verbundenheit wird in unserer westlichen Kultur immer seltener. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft und viele Kinder erleben selbst ihre Herkunftsfamilien nicht mehr als sicheren Ort der Verbundenheit und Zugehörigkeit. Kommt dazu, dass wir sehr verstresst sind und zeitlich völlig ausgebucht. Und manchmal haben wir auch Angst, tiefer zu gehen und bleiben lieber an der Oberfläche. Und dennoch, wir sehnen uns nach Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und in diesem Text kommen etliche Worte vor, die alle Aspekte von Verbundenheit sind. Ich habe die euch da mal aufgelistet, einfach so hintereinander, weil viele davon wirklich selbsterklärend sind. Liebe, Hilfsbereitschaft, Einmütigkeit, Treue, Regelmäßigkeit, aufrichtige Herzlichkeit, überströmende Freude, gemeinsames Essen, gegenseitiges Besuchen in den Häusern, Abendmahl feiern, Gott loben. Das alles schafft echte Verbundenheit, die nicht oberflächlich ist. Und vieles davon lässt sich einfach wunderbar in Kleingruppen leben. Ich habe den Segen von meinen drei Kleingruppen in den letzten Jahren wirklich auf besondere Weise erleben dürfen. Kleingruppe Hoffnung, Let's Play und Grill and Chill. Ich hatte ja zwei größere Umzüge zu bewältigen, wie ihr wisst, und das hat mich auch emotional sehr herausgefordert. Und es war für mich ein ganz großer Segen zu erleben, diese Hilfsbereitschaft in ganz praktischen Dingen bis hin zur finanziellen Unterstützung, aber auch diese aufrichtige Anteilnahme und diese Liebe. Ich kann sagen, ich hätte die letzten Jahre sicherlich nicht ohne meine Kleingruppen geschafft. Und der Impuls zu diesem Punkt, wo sehne ich mich nach echter Verbundenheit und möchte einen konkreten Schritt in diese Richtung gehen. Zum Beispiel jemanden zum Kaffee einladen, jemanden besuchen oder anrufen, jemanden um Hilfe bitten oder jemanden Hilfe anbieten, gemeinsam singen, loben, tanzen. Und all das lässt sich sehr gut in der Kleingruppe machen. Der dritte Punkt, die nächste Folie bitte. Lebensnerv, Gebet. Der Gebet ist der Lebensnerv unseres Christseins. Michael hat ja da schon in seinen zwei Predigten sehr viel Wertvolles dazu gesagt und ich möchte auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Jemand sagte mal, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt. Gebet ist unsere Kommunikation mit Gott, hören und reden. Und Kommunikation ist unendlich wichtig in jeder Beziehung. Wenn wir aufhören zu kommunizieren oder Zeit miteinander zu verbringen, wird es auf die Dauer Probleme in der Beziehung geben. Und das trifft auch auf die Beziehung zu Gott zu. Wir brauchen diese Zeiten mit unserem Gott. Und deshalb ist Gebet so wichtig. Die ersten Christen wussten das und deswegen war Gebet auch ein prägendes Merkmal dieser ersten Christen. Ich habe den Segen von so gemeinsamem Gebet in meinem Leben oft erlebt, könnte ich unwahrscheinlich viel erzählen. Zwei Sachen habe ich rausgegriffen. Das erste ist aus meiner Ausbildungs- und Studienzeit. Da war ich ein Jahr mal in Krelingen zu so einem theologischen Vorstudienjahr und habe in einer WG mit 7 jungen Frauen gewohnt. Und wir haben uns abends immer getroffen zum Tagesabschluss und Gebet. Und das waren sehr intensive Zeiten dieses Jahr hinweg und hat eine starke Verbundenheit geschaffen. Heute, 30 Jahre später, treffen wir uns einmal im Monat per Skype und machen genau das Gleiche. Wir tauschen uns aus, inzwischen ganz in Deutschland verteilt, unterschiedliche Leben gelebt. Aber die Verbundenheit durch Christus ist immer noch dieselbe. Das finde ich sehr berührend. In meiner Missionszeit in Brasilien, als ich dann endlich die Sprache gelernt hatte, habe ich Gott gefragt, was denn jetzt für mich dran sein könnte und hatte den Impuls, mit einer Frauengebetsgruppe anzufangen. Und da haben sich die Bibelschülerinnen und Ehefrauen der Bibelschüler jeden Freitag bei mir getroffen, samt Kindern, das ist in Brasilien alles unkompliziert, haben sich so 25 Leute oft in unserem Wohnzimmer geknubbelt. Und wir haben uns auch ausgetauscht und gebetet. Und wir haben ganz tolle Gebetserhörungen da erlebt. Und an einer möchte ich euch teilhaben lassen, weil ich es einfach was Ermutigendes finde, auch für unseren Glauben. Janaína war eine junge Brasilianerin, Mutter von 3 Kindern zwischen 1 und 6 Jahren. Ihr Mann war Bibelschüler und sie mussten wie alle Bibelschüler Gemeindepraktikum machen am Wochenende. Das bedeutet in Brasilien, der Gottesdienst ist abends, man kommt dann kurz vor Mitternacht nach Hause. Und das Ganze mit 3 Kindern und öffentlichen Verkehrsmitteln. Könnt euch vielleicht vorstellen, wie es Janaína gegangen ist. Wir haben dann angefangen, für ein Auto zu beten. Ein Riesengebetsanliegen in Brasilien. Die Bibelschüler hatten oft noch niemals Geld, um die Windeln ihrer Kinder zu bezahlen oder ihrem Kind ein Spielzeug zu kaufen. Aber wir haben dafür gebetet. Und kurze Zeit später erzählte Janaína, dass ein Bruder aus dieser Praktikumsgemeinde auf sie zugekommen ist und gesagt hat, du, Gott hat mir gesagt, dass ich euch meinen Zweitwagen, ein älteres Modell, schenken soll. Das fanden wir den Hammer und hat uns einfach total ermutigt, weiterzubeten. Und so kann gemeinsames Beten wirklich ein reicher Segen sein, auch für das eigene Gebetsleben. Und der Impuls dazu, was könnte mir helfen, mein Gebetsleben zu erfrischen, da auch erstmal auf persönlicher Ebene. Mir helfen zum Beispiel Spaziergänge mit meiner Hündin sehr. Ich komme im Laufen irgendwie besser ins Reden und auch ins Hören, was Gott mir zu sagen hat. Für jemand anderen ist es die Fahrt zur Arbeit im Auto oder für einen Dritten vielleicht ein Lieblingssessel zu Hause, wo man so richtig dann ins Gespräch mit Gott kommen kann. Genau, meine Tochter hat ein Prayerboard in den Ferien gemacht. Das ist vielleicht was für die Kreativen unter uns. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und dann haben wir natürlich 2 Gebetsgruppen auch in unserer Gemeinde. Und in vielen anderen Gruppen wird natürlich auch gebetet. Ein reicher Segen geht davon aus. Der 4. Punkt. Gottes machtvolles Wirken. Im Text steht, dass Gott durch die Apostel Wunder und außergewöhnliche Dinge wirkte. Und das lesen wir in der ganzen Apostelgeschichte. Heilungen, Totenauferweckung, Erdbeben mit Befreiung aus dem Gefängnis und manchem mehr. Und wir haben ja auch in der Predigtreihe über die Geistesgaben da einiges dazu gehört. Und mein Wunsch und Gebet ist einfach, dass wir das auch immer mehr erleben dürfen. Ich habe das einmal auf ganz krasse Weise erlebt, was ich nie wieder vergessen werde. Es war auch in Brasilien. Unsere jüngste Tochter Talita war 3 Jahre alt. Sie hatte einen Virusinfekt bekommen, kleine Sache für Kinder. Aber das Dumme war, ihr Immunsystem hat überreagiert und eine Autoimmunerkrankung entwickelt, das die Blutplättchen zerstörte und zu inneren Blutungen führt. Sie hatte schon blaue Flecke überall am Körper, ohne sich angestoßen zu haben, kleine rote Punkte, so Einblutungen, und aus ihrem Mund blutete es auch schon heraus. Und wir waren im Inneren des Landes, prekäres Gesundheitssystem, und konnten auf die Schnelle in so einem Notfall auch nicht rausfliegen oder so. Mussten also mit dem Krankenhaus dort Vorlieb nehmen. War die schlimmste Nacht meines Lebens, aber auch die, wo ich wirklich Gottes machtvolles Handeln erlebt hat. Talita fing irgendwann an zu schreien und zu schreien und zu schreien und hörte nicht mehr auf. Und irgendwann kam der Arzt und sagte zu mir: Donna Christina, es tut mir leid, die Blutplättchen sind so weit unten, es kann sein, dass Talita schon innere Blutungen hat im Gehirn oder in der Leber oder in der Niere. Eigentlich müssten wir ein MRT machen, um das zu bestätigen oder auszuschließen. Gab es natürlich nicht in dem Krankenhaus. Und Anästhesist war auch nicht zu haben, den man ja beim Kind gebraucht hätte für so eine Untersuchung. Es blieb also nur wirklich zu warten und zu beten. Ich stand dann stundenlang neben dem Bett meiner schreienden Tochter. Möchte ich nicht nochmal erleben. Und irgendwann im Morgengrauen war dann plötzlich Ruhe. Und Talita schlief ein, und am Morgen wurde eine Untersuchung gemacht, und es zeigte sich, dass die Blutplättchen wieder am Steigen waren und die Gefahr gebannt war. Erst danach habe ich dann erfahren, dass meine Frauengebetsgruppe an der Bibelschule eine Gebetskette in dieser Nacht organisiert hatte. Und es haben die ganze Nacht immer 2, 3 für Talita gebetet gehabt. Und für mich war das wirklich so wie in der Geschichte vom Jairus Töchterlein, da kommt ja der Name Talita her, wo Jesus das Mädchen auferweckt hat und gesagt: Talita Kumi, Mädchen, steh auf. So war das für mich, dass Gott wirklich Talita vom Tod errettet hat. Und so ein Erlebnis vergisst man nicht. Ich weiß, dass bei solchen Berichten auch immer so die Frage mitschwingt, warum Gott einmal so handelt und einmal so. Und ich denke einfach, da müssen wir uns demütig auch seiner Souveränität unterordnen. Es geht nicht darum, das Wunder zu suchen, sondern den, der das Wunder tut, Gott selbst. Und mein Impuls: wo habe ich schon Wunder und Gottes außergewöhnliches Eingreifen erlebt und möchte es mir in Erinnerung rufen? Und wo wünsche ich mir das und möchte Gott darum bitten? Dann zum 5. Punkt. Besitz im Dienste Gottes. In Vers 44 heißt es: Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Das finde ich sehr beeindruckend. Wir leben im Westen ja in einer sehr individualistischen und materialistischen Kultur. Und manchmal ist es dann vielleicht aus dem Sinn, dass auch unser Besitz ein Geschenk Gottes ist und letztlich ihm gehört. Und dass wir auch mit unserem Besitz Gott dienen dürfen. Die erste Gemeinde hatte das verstanden. Freilich gab es damals noch kein so ein Sozialnetz, wie wir es noch in Deutschland genießen dürfen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die innere Einstellung. Stelle ich auch meinen Besitz Gott zur Verfügung und darf er Herr über meine Finanzen sein und nehme ich die Not des anderen überhaupt wahr? Frage ich Gott, wie ich mein Geld einsetzen soll? Ich habe das auf sehr beeindruckende Weise erlebt, und es fing an mit einer Kleingruppe Siedler. Gesellschaftsspiele habe ich nämlich schon sehr lange immer gespielt. Und das war in meiner Bibelschulzeit. Wir waren 5 aus meinem Kurs und wir haben alle sehr gerne Siedler gespielt. Siedler von Catan, der ein oder andere mag es kennen. Damals war es erst rausgekommen, also es war in den 90ern. Genau, also noch brandneu. In dieser Zeit haben wir natürlich nicht nur gesiedelt, sondern uns auch unterhalten. 2 von den 5 haben schließlich dann geheiratet. Meine Freundin Lydia und ich, wir sind in die Mission gegangen. Sie nach Afrika, ich nach Südamerika. Und die beiden anderen, die geheiratet haben, haben gesagt, wir unterstützen euch jeweils mit 200 Euro monatlich. Missionare leben ja von Spenden. Und das haben die getan, den ganzen Missionsdienst über. Was mich aber vielleicht noch mehr berührt, ist, als wir unter schlimmen Umständen aus Brasilien zurückkamen und ganz viel zerbrochen ist, haben diese beiden gesagt, und wir werden dich und die Mädels weiterhin jeden Monat mit 200 Euro unterstützen. Das tun sie jetzt seit über 20 Jahren. Wenn man so rechnet, kommt eine hübsche Summe zusammen. Berührt mich zutiefst. Und mein Gebet ist, dass Gott ihnen das wirklich reich segnen möge. Weil sie da einfach nicht an ihrem Besitz kleben, sondern bereit sind, wirklich mit anderen zu teilen. Der Impuls dazu, wo merke ich, dass ich von unserer materialistischen Kultur geprägt bin und möchte Gott um die Erneuerung meiner Sicht und Handlungsweisen bitten. Dann noch der letzte Punkt, ansteckendes Leben und Lobpreis Gottes. Das Leben der ersten Christen war ansteckend. In Vers 47 heißt es, dass sie Gott lobten bei allem, was sie taten, dass sie beim ganzen Volk in hohem Ansehen standen und die Gemeinde immer größer wurde. Ja, Christsein soll ansteckend sein, soll in anderen diese Sehnsucht wecken, den Wunsch, diesen Jesus selber kennenzulernen. Und wie gut eignen sich auch da wieder Kleingruppen, um nahbar zu sein, menschlich zu sein, Leben zu teilen und authentisch gelebtes Christsein im Alltag zu leben und dadurch andere neugierig zu machen. Ich durfte das in meiner Jugend auf ganz besondere Weise erleben, die mich sicherlich sehr, sehr geprägt hat. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, in der Jungschar als Kind schon zum Glauben gekommen und war dann in der Jugend, in der Gemeinde. Und wir trafen uns mittwochs zum Chor und freitags zum Jugendkreis. Da gab es durchaus auch Schwarzbrot, also Bibelarbeiten und Vorträge und so. Aber das war nicht alles. Wir haben unser Leben miteinander geteilt. Wir trafen uns an der Bushaltestelle schon, hatten einen Schülerbibelkreis. An den Wochenenden haben wir uns getroffen, zusammen gekocht, Sport gemacht, gespielt und haben sogar unsere Ferien zeitweise zusammen verbracht. Das war ein zweites Zuhause für mich und hat mich tief geprägt und war auch im Ort was ganz Anziehendes und Ansteckendes. Wir hatten zeitweise über 50 Jugendliche in einem Ort von 4000 Einwohnern. Also da ist reicher Segen von ausgegangen. Ihr seht also, Kleingruppen haben mein Leben einfach schon von Anfang an geprägt und ich durfte viel Segen daraus erleben. Der Impuls zu diesem Punkt war, was macht Christsein ansteckend? Und ich denke, wir haben in all diesen Punkten viele Antworten darauf bekommen, was Christsein ansteckend machen kann. Und es zeigt sich einfach, dass Kleingruppen dabei sehr hilfreich sein können. Kleingruppen sollen also auf gar keinen Fall ein zusätzliches Gemeindeprogramm sein, das man auch noch abhandeln muss, sondern sie wollen den Rahmen schaffen, dass die Aspekte von Gemeinschaft, wie die Bibel sie uns zeigt, lebbar und erfahrbar werden, nämlich echte Verbundenheit zu Gott und zu den anderen, Entfaltung der Gaben, Wachstum im Glauben, ansteckendes Christsein und Anbetung Gottes. Jetzt noch die letzte Folie, bitte. Deshalb schlägt mein Herz so für Kleingruppen und ich wünsche einfach jedem hier, dass er eine für sich passende Gruppe findet und den Segen, der davon ausgeht, in seinem Leben erfährt. Amen.